Lasst uns die Verse zusammen lesen. 1. Petrus 1, 5 bis 9. Wir machen weiter in 1. Petrus 1, auch wenn er ungehorsam ist. Ich kann ihm das Leben nicht wegnehmen, das er bekommen hat. Und so ist es auch bei uns, gell? Wenn wir gläubig werden, wir bleiben Gottes Kinder. Aber dieser Glaube soll wachsen. Es geht weiter. Und darüber soll es heute eigentlich ja gehen. 1. Petrus 1, 5 und 7. Wir werden durch Gottes Kraft, durch den Glauben bewahrt zur Errettung, welche bereit ist, dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Und Vers 7 haben wir dann, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird, bei der Offenbarung Jesu Christi zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Hier gibt es für diesen geprüften Glauben, wenn der Herr kommt, Lob, Herrlichkeit und Ehre. Dazwischen gibt es einen Prozess. Das ist die Errettung der Seele. Und das bekannte Bild sind diese drei Kreise, die male ich auch noch an. Im Wort gibt es keine Bilder, es ist eine Vereinfachung. In 1. Thessalonicher 5, 23 steht, dass wir geheiligt werden sollen nach Geist, Seele und Leib. Also jeder Mensch hat einen Leib, das ist unbestritten, den sehen wir. Die Seele kann man manchmal auch sehen, ja, wenn jemand runterhängende Mundwinkel hat oder die Mundwinkel nach oben. Das ist ein Ausdruck der Seele. Aber es gibt im Menschen dann noch den Geist. Das macht den Mensch zum Mensch. Der Mensch ist definitiv kein Tier. Er hat nämlich einen Geist. Und wenn wir glauben, empfangen wir ja das neue Leben in unserem Geist. Und ganz am Ende, wenn der Herr kommt, das sagt zum Beispiel auch Philipper 3, 21, der den Leib unserer Niedrigkeit umwandeln wird, dass er gleich sei dem Leib seiner Herrlichkeit. Das ist der letzte Schritt, wenn der Herr kommt. Und auch in 2. Thessalonicher 1, da steht, dass dann sichtbar wird, was der Herr in uns getan hat. Er wird dann bewundert werden in seinen Heiligen. Das ist das, was wir am Ende sehen. Lobt den Herrn, alle werden sehen, was der Herr mit diesen Menschen getan hat. Auch durch Leiden. Und das ist ja ein wichtiger Punkt im 1. Petrusbrief. Die Errettung der Seele und die Leiden. Das ist Petrus 1. Und wir hatten ja schon letztes Mal die ersten Verse. Und es ging darum, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Wir sind wiedergeboren und haben dieses neue Leben bekommen für einen heiligen Wandel. Und wir sind Fremdlinge in der Welt. Und es wurde auch gesagt, aber wir sind Gottes Leben nicht fremd. Da ist mir ein Vers dann eingefallen, das ist Epheser 4, Vers 18. Da heißt es, dass die Nationen im Verstand verfinstert sind und dem Leben Gottes fremd geworden. Und heute soll es auch um die Heiligung gehen. Und ich denke, ein Aspekt der Heiligung ist eine Entfremdung von der Welt. Wir lernen den Herrn besser kennen und die Welt geht immer weiter bergab. So geht es immer weiter auseinander. Es ist eine Entfremdung. Wir sollen den Herrn besser kennenlernen. Ich möchte heute Morgen auch ein bisschen malen an der Tafel. Ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich keine Skizzen in der Bibel? Es wäre manches einfacher zu verstehen, oder? Man sagt doch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber mir kam dann, das Wort sagt auch, das Wort ist dir nahe in deinem Herzen und in deinem Mund. 1000 Worte voll Geist und Leben sagen unendlich mal mehr als ein Bild. Ja, zuerst möchte ich ein bisschen nochmal die Vision zeigen und dann wird es praktisch. So ist ja auch der Petrusbrief, der 1. Petrusbrief aufgebaut. So ab Kapitel 2, Vers 11 fängt es dann an, sehr praktisch zu werden, geht er auf den Wandel ein. Also 2, Vers 12, indem er einen vortrefflichen Wandel unter den Nationen führt. Das ist das Ziel, das Wort soll praktisch werden. eine Auswirkung in unserem Leben haben. Dann lasst uns jetzt zu den Versen kommen. Ich habe hier mal als erstes geschrieben, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gell, das war der erste Schritt. Durch den Glauben haben wir dieses neue Leben empfangen, was wir in 1. Petrus 1, Vers 3 hatten. Ja, der Glaube ist der Anfang. Und wir empfangen ewiges Leben. Das heißt ewig. Ja, das hört nicht auf, auch wenn du mal ungehorsam bist. Mein Sohn hört nicht auf, mein Sohn zu sein. Die der Herr uns schickt, damit wir umgewandelt werden. Ich bin wieder in 1. Petrus 1, Vers 6. Darin jauchzt ihr, wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid durch mancherlei Prüfungen. Und in Vers 7 hatten wir es natürlich auch. Diese Bewährung des Glaubens, viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer bewährt wird. Ja, wenn man Gold aus dem Berg holt, dann ist da noch anderes Material drin. Das ist nicht reines Gold. Und deshalb muss es gereinigt werden oder geläutert, sagt das Wort ja auch. Das heißt, es wird heiß gemacht, über 1000 Grad heiß. Und dann steigt das, was nicht Gold ist, nach oben und kann abgeschöpft werden. Und diesen Prozess muss man wiederholen. Es ist nicht nur einmal, sondern es ist immer wieder, bis das Gold ganz geläutert ist. Das ist der Hintergrund hier von Vers 7. Unser Glaube soll auch geläutert werden. Und dann viel kostbarer als das vergängliche Gold werden. Dann sollen wir Lob, Herrlichkeit und Ehre bekommen. Der Befund soll sein Lob, Herrlichkeit und Ehre. Wunderbar. Der Weg führt aber durch Leiden. So sagt es das Wort ganz klar. Also manche Gläubige sagen ja, oh, wenn du Christ bist, dann solltest du nie krank werden, weil der Herr kann dich ja heilen. Und wenn er dich nicht heilt, dann hast du nicht genug geglaubt. Aber das Wort sagt das nicht. Ja, selbst Paulus musste mal jemanden krank zurücklassen. Er hat ihn nicht heilen können. Das Wort verheißt uns Leiden, ja, Prüfungen. Wir müssen ausharren. Aber es gibt auch Freude, Jauchzen und Liebe. Wir lieben den Herrn. Wir erfahren ihn mehr in diesen Leiden. Gell? Wir gewinnen ihn mehr. Und am Schluss sollen wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, die Errettung der Seele. Im ganzen Petrusbrief haben wir diese Verse, zum Beispiel 2,21, 4,1 und 4,12 und ganz am Ende haben wir noch 5, Vers 10. Nachdem wir eine kleine Zeit gelitten haben, wird er uns stärken, befestigen und gründen. Es ist wirklich ein Geheimnis, muss ich sagen, und das ist mein Anliegen, uns zu ermutigen. Alles, was uns im Alltag passiert, es dient zum Besten. Es dient zu unserer Umwandlung. Und es gehört dazu. Also das ist Philipper 1, 29, dass uns nicht nur der Glaube geschenkt ist, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das gehört zusammen in diesem Paket. Römer 8, 17 bis 19. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Vergleich stehen zu der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, das ist nochmal das, was ich gesagt habe. Am Ende, es wird sichtbar werden vor der Welt, was der Herr in uns getan hat. Wenn aber Kinder, so auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Vergleich stehen zu der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wartet auch, ich kann es nicht erklären, aber hier steht es, die ganze Schöpfung wartet, dass dieses Werk des Herrn in uns offenbar wird. Und hier haben wir eben Leiden, Prüfungen, ausharren, das ist die Zeit, gell? Nicht weglaufen. Aber wir haben auch Freude, wir haben Jauchzen und wir haben auch die Liebe, die zunimmt. Und am Ende haben wir Herrlichkeit, die sichtbar wird. Gell, das ist das Ziel des Herrn mit uns. Das haben wir auch an der Konferenz in Hebräer gesehen. Hebräer 12, 6 bis 8. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er straft einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, dient zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle teilhaftig geworden sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Vers 10 noch. Denn jene haben uns wenige Tage nach ihrem Gutdünken gezüchtigt. Es geht um die Eltern. Dieser aber, zu unserem Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Also wir sollen nicht denken, oh, ich leide, meine Pläne sind nicht zustande gekommen, der Herr bestraft mich. Nein, das ist nicht das Ziel des Herrn. Sondern hier steht, weil wir Söhne sind, muss der Herr uns zurechtbringen, gell? Mit einem Ziel, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Das ist doch wunderbar, das zu sehen und ja, auch ein bisschen zu verstehen, wie ich am Anfang gesagt habe, gell? Wenn die Prüfungen kommen, es geht darum, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Dass dieser Glaube geläutert wird und am Ende zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden wird. Bei der Medizin ist es ja so, niemand nimmt sie gerne, aber sie ist nötig, ne? Und gut nachher. Und auch jeder braucht seine eigene Behandlung. Manchmal denkt man ja, oh, wenn ich das hätte, was der Bruder hat, dann könnte ich auch. Das ist nicht gut, so zu denken, gell? Der Herr weiß, was jeder von uns braucht. Wir sollen uns da nicht vergleichen. Ja, natürlich ist es irgendwo normal, wir wollen nicht leiden, aber es ist nötig, gell? Es ist uns geschenkt, es gehört dazu. Und es ist definitiv keine Strafe. Irgendwie solche Gedanken gibt es ja. Nein, es geht darum, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Ja, es hat ein Ziel. Das Ziel sollen wir sehen. Und dann können wir uns doch auch freuen, dass der Herr an uns arbeitet. Dass er uns als Söhne behandelt, die auch erben sollen. Und jetzt lese ich auch noch 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen, die geglaubt haben. Das ist dann, wenn der Herr kommt, gell? Und er wird unseren Leib erlösen. Er wird uns alle umwandeln in einem Nu. Das ist 1. Korinther 15, 51. Ja, ein wunderbares Ergebnis, oder? Das ist ein Bild. Aber ich habe viel Wort dazu geschrieben, sodass ihr es auch lesen und essen könnt, was man mit einem Bild eben nicht machen kann. Ja, lobt den Herrn für dieses wunderbare Ziel. Und ich wollte euch mal fragen, wie war die Erfahrung von Petrus? Können wir das vielleicht mal zusammentragen? Am Anfang war er ja sehr stark und überzeugt von sich selber. Was hat er gesagt am Anfang? Zum Beispiel, wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Er hat sich als sehr stark gesehen. Was noch? Matthäus 16.
Dies passiere dir nicht.
Genau. Er hatte gute Gedanken, gute Pläne, eigene Pläne schon für den Herrn gemacht. Die waren aber nicht in dem Plan Gottes. Und dann zum Beispiel im Hof vom hohen Priester, dann im Kohlenfeuer, was hat Petrus getan? Und eine Magd hat gesagt, du warst doch auch bei diesem Jesus. Und er hat gesagt, nein, ich kenne den gar nicht. Aber dann am Ende war er ganz anders, gell? Zum Beispiel, als der Herr ihn gefragt hat, liebst du mich? Und er sagt, Herr, du weißt es. Er hat diese Umwandlung erfahren. Er hat es selber erfahren. Es war seine Wirklichkeit. Jetzt ein bisschen mehr in die Praxis. Ich möchte auf die Heiligung eingehen. Das Wort spricht ja auch von Heiligung. Das ist wahrscheinlich auch ein Wort, was man nicht so einfach versteht, wenn man es noch nie gehört hat. Und dazu gehen wir mal in Hebräer 2, 10 bis 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden. Ja, die, welche geheiligt werden. Und ich habe mal ein bisschen mir die griechische Grammatik erklären lassen. Dieses geheiligt werden, es bedeutet ein Prozess. Es ist nicht einmal und dann sind wir 100% heilig, sondern diese Verbform bedeutet fortlaufend, immer wieder. Und deshalb steht hier auch die, die geheiligt werden. Immer mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Jemand hat mich neulich gefragt, was bedeutet denn vorangehen? Ja, wir sagen das immer so, wir wollen vorangehen. Vorangehen heißt ja erstmal einfach einen Schritt nach vorne gehen, oder? Oder mehrere Schritte nach vorne gehen. Ich denke, mindestens ein Aspekt mal vom Vorangehen ist mehr Heiligung erfahren. Wir haben es manchmal so eingezeichnet hier, dass der Geist die Seele umwandelt. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf meinen Leib, gell? Wo gehe ich hin? Was rede ich? So, das ist sicher ein Teil des Vorangehens, dass wir mehr vom Herrn erfahren. Der Herr sich mehr in uns einwirkt, dass wir mehr Herrlichkeit gewinnen. Es ist dieses neue Leben. Es ist das Wachstum des Lebens. 1. Petrus 2, 2 sagt ja auch, dass wir durch die Milch des Wortes zur Errettung wachsen. Und das ist eben unsere Lebenszeit. Da haben wir die Gelegenheit zu wachsen und den Herrn zu gewinnen. Und das Wort hilft uns. 1. Petrus 2, Vers 2. Wir sollen begierig sein nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit wir durch sie wachsen zur Errettung. Ein Aspekt der Heiligung ist sicher auch der Gehorsam. Da bin ich jetzt in Hebräer 5, 8 und 9. Obwohl er der Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er allen, die ihm gehorchen, zur Ursache ewiger Errettung geworden. Dem Herrn gehorchen, das ist Teil der Heiligung. Wenn der Herr reagiert in mir und sagt, geh da nicht hin, mach das nicht, ja, dann sollen wir darauf hören und mit dem Herrn auch diese Punkte behandeln. Und so werden wir umgewandelt. Das ist 2. Korinther 3, Vers 18. Ich will mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit anschauen und widerspiegeln. Wir werden umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als von dem Herrn Geist. Amen. Ja, wir sollen in der Heiligung vorangehen, Fortschritte machen, mehr vom Herrn gewinnen. Ja, vorangehen ist nicht, ich habe jetzt eine neue Lehre und wir müssen jetzt unsere Versammlung anders machen. Und nur der mitmacht, der ist vorangegangen. Das ist nicht vorangehen. Paulus sagt in Timotheus ja, dass seine Fortschritte allen offenbar werden sollen. Das heißt, es wird schon sichtbar, es ändert sich schon was. Der Herr wirkt mit jedem auf seine Art. Und wir sind alle verschieden. Der Herr weiß, was er in jedem tut, was das Ziel ist. Und jeder geht mit dem Herrn voran. Aber natürlich auch als Leib. Wir sollen ja auch aufgebaut werden zu einem Haus. Nochmal ein bisschen auch in die Praxis. Ich hatte gesagt, ab unserer Errettung, bis der Herr kommt oder bis wir entschlafen, das ist auch eine Möglichkeit. Aber so lange haben wir unsere Lebenszeit. Und in dieser Zeit, in der verbleibenden Zeit, sollen wir im Willen Gottes leben, gell? Nicht im Willen der Menschen, nicht in unserem eigenen Willen. Und Epheser 5 sagt, dass wir die Zeit freikaufen sollen. Epheser 5, 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit freikauft, denn die Tage sind böse. Amen. Ja, wir kaufen die Zeit frei, um den Herrn mehr zu gewinnen, um mehr Umwandlung zu erfahren, aber auch mehr Freude, Jauchzen und Liebe. Ja? Das nicht vergessen. Wir reden über Leiden, aber auch über Freude und Jauchzen. Ja, aber es ist wichtig, weise zu sein und die Zeit auszukaufen. Zum Beispiel im Alten Testament gibt es den Esau. Der hatte das Erstgeburtsrecht, der hätte erben sollen, aber er hat es verkauft für ein Linsengericht. Ja, der Herr möchte, dass wir miterben. Aber wir sollen dieser Berufung dann auch würdig wandeln. In Hebräer 12 im Neuen Testament kommt es auch vor, gell, dass wir nicht sein sollen wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Und noch ein Punkt auch in den Leiden. Es geht nicht darum, die Zähne zusammenzubeißen. Und ich habe verstanden, okay, der Herr arbeitet und jetzt muss ich es aushalten. Sondern es geht darum, den Herrn persönlich zu erfahren in diesen Leiden, mit dem Herrn durch diese Leiden durchgehen. Wenn wir ohne den Herrn leiden, wahrscheinlich, sage ich mal, wird man meistens bitter, wenn man leidet. Das funktioniert nicht und das tut weh. Dann wird man sich nicht freuen. Aber mit dem Herrn ist es anders. Wir haben ihn nicht gesehen und haben ihn doch lieb. Wir wissen, wir merken, wir erfahren es bei uns in allem Leiden, in allen Prüfungen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich zurückblicke, zum Beispiel 10 Jahre, 15 Jahre und manche Sachen, die ich damals nicht verstanden habe, merke ich heute ja wirklich. Der Herr hat es benutzt. Es war wunderbar. Und in Leid, wir wenden uns zum Herrn. Und wir schöpfen neue Kraft aus ihm, nicht aus uns. Es ist aus seiner Kraft. Mit dem Herrn reden. Dem Herrn einfach erzählen, wie es uns geht in den Leiden. Oder wir stellen uns auf sein Wort. Dem Herrn sagen. So steht's geschrieben. Daran halte ich mich fest, auch wenn ich es jetzt nicht sehe. Und das Kreuz, ja, das ist auch ein Aspekt. Ja, manchmal habe ich für mein Leben den Plan A, aber der Herr hat den Plan B. Oder ich will rechts rum und der Herr sagt, nein, der gerade Weg ist geradeaus. Und dann geht es darum, auch das Kreuz zu tragen. Und es ist auch ein Leiden dann erstmal in meinem Leben. Ja, ich hatte meine Ideen und manches hat nicht funktioniert, aber der Herr hat es besser gemacht. Ja, und so nimmt auch die Liebe zu. Wir haben ihn nicht gesehen und haben ihn doch lieb. Wir können uns in diesen Leiden freuen. Und der Herr wird uns in diesen Leiden immer kostbarer. Er wirkt sich in uns ein. Und am Ende haben wir diesen wunderbaren Befund. Lob, Herrlichkeit und Ehre. Ja, nochmal zu 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5. Wir werden bewahrt zur Errettung, welche bereit ist, dass sie offenbart wird zur letzten Zeit. Ja, ganz am Ende, wenn der Herr kommt, 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Der Herr wird bewundert in uns. Nicht wir, sondern der Herr wird in uns bewundert. Das ist doch ein wunderbares Ziel. Ich hoffe, ihr seid ermutigt, auch in den Leiden auszuharren, euch zu freuen. Ja, und jeder hat seine eigenen Leiden. Wie ich gesagt habe, erst dachte ich, oh, das kann ich nicht aussprechen. Die älteren Geschwister werden denken, ach, der Junge weiß gar nicht, was Leiden ist. Aber jeder hat seine Leiden zu seiner Zeit und geht in seinem Maß mit dem Herrn voran. Lobt den Herrn. Und unser Ziel ist dann, wir haben ein unvergängliches, unverwelkliches Erbe. Ja, wir freuen uns dann, bei dem Herrn zu sein am Ende. Lobt den Herrn.
Ich habe gerade die Evangelien gelesen. Besonders hat mich auch diese Situation berührt, wo Petrus den Herrn verleugnet hat. Und in dem Moment, wo der Hahn kräht und er den Blick auf den Herrn frei hat, ist seine Reaktion, er weinte bitterlich. Und das hat mich sehr berührt. Das ist so normal. Wir werden immer wieder Situationen auf unserem Lebensweg haben, wo wir merken, wir liegen einfach daneben oder in unserem normalen Denken, menschlichen Denken, ja. Aber der Weg zum Herrn ist frei. Er hat ihn angeschaut. Und damit war für Petrus ein völlig neues Weitergehen möglich.
Die Erfahrung von Petrus zeigt auch, wie wunderbar der Herr jeden von uns ganz persönlich erzieht, so wie wir es brauchen. Petrus hat den Herrn ja dreimal verleugnet, obwohl er gemeint hat, auch wenn alle dich verleugnen, aber ich nicht. Und dann hat der Herr ihn nach seiner Auferstehung ganz persönlich erstmal getroffen. Das berichtet übrigens nur Lukas. Da steht, der Herr ist wirklich auferstanden und ist Petrus erschienen. Also da war erstmal was ganz persönlich zwischen dem Herrn und Petrus zu bereinigen. Das hat der Herr so fein gemacht, ihm ganz alleine erstmal erschienen. Und dann später, als sie auf Petrus Vorschlag hin fischen gehen und nichts fangen, da erscheint der Herr und da kommen sie ans Ufer und sehen ein Kohlefeuer. Das hat bestimmt Petrus an was erinnert. Ein Kohlefeuer im Hof des hohen Priesters. Und dann fragt der Herr, liebst du mich mehr als diese? Da sieht man schon, er ist nicht mehr sicher. Er sagt nur noch, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr fragt ihn dreimal, genau wie er ihn vorher dreimal verleugnet hat. Und das war für Petrus so eine Erfahrung, das hat an ihm gewirkt. Ich glaube, lebenslang, er hat gewusst, ich kann nicht mir vertrauen, ich muss dem Herrn vertrauen. Der Herr hat es so fein behandelt, das hat mir gezeigt, ich muss auch keine Angst haben vor den Situationen, in denen der Herr mich reinstellt. Der Herr behandelt mich ganz speziell, genau so, wie ich es brauche, genau wie mein Charakter ist, genau wie die Situation und die Not ist. Das ist so ermutigend, Geschwister, dem Herrn zu vertrauen, auch in Prüfungen, in Leiden auszuharren, weil wir wissen, der Herr ist unser Vater und er zieht uns, weil wir seine geliebten Kinder sind und weil er uns zum Ziel bringen will und ihm gleichgestalten will. Lob den Herrn.
Verse in Jakobus 1, 22 bis 27 gelesen. Und ja, da geht es in erster Linie viel auch darum, Täter des Wortes zu werden und auch um die Werke. Aber ja, wir hatten auch so berührt, im Endeffekt ist es auch nur das Ergebnis dieses Prozesses hier. Es ist nichts, was wir aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern durch den Herrn. Und das war auch schon was, was mich diese Woche die ganze Zeit berührt hat, in dem Herrn zu bleiben und auch an der Konferenz. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft in meinen Aufschrieben am Ende hinter irgendwas stand, durch Christus, durch den Geist. Und es ist so wunderbar und getrennt von Christus können wir das auch gar nicht tun. All diese Werke und all das, ja, auch Täter des Wortes zu werden, wir können das nicht aus unserem Selbst. Aber wir können auch dazu noch die Verse in Johannes 15, Vers 4 bis 5 lesen. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich selber, es sei denn, sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen. Ja, getrennt von ihm können wir nichts tun. Und es ist einfach schön, ja, durch den Herrn, wenn wir am Herrn sind, dann können wir ja so viel Frucht bringen. Aber wir müssen im Herrn bleiben. Wir sind in den Herrn hineinversetzt worden, aber wir müssen auch in ihm bleiben. Es ist so mein Wunsch geworden diese Woche, ja, in dem Herrn zu bleiben, auch in unseren Leiden und in unseren Prüfungen. Bei mir fängt jetzt wieder die Prüfungsphase in der Uni an und ich denke mir so, oh, jetzt geht's schon wieder los, keine Lust mehr und zwei Wochen jeden Tag lernen und was weiß ich was. Aber der Herr kann das auch benutzen, wenn wir in ihm bleiben. Und dann wird er diese Leiden auch nutzen, um uns umzuwandeln. Und das, Amen.
Gerade dieser Weg zwischen Anfang und Ende, also entweder bis wir entschlafen oder der Herr wiederkommt, da stehen jetzt Leiden, Prüfungen, Ausharren. Aber das Erstaunliche an der ganzen Sache ist, dass der Herr uns das nicht aufdrückt, sondern dass wir diese Umwandlung wollen. Es ist eine Freiwilligkeit da, dass wir ihn an uns wirken lassen wollen, uns umzuwandeln. Und das ist, sage ich mal, ein gravierender Unterschied zur Welt oder zum Widersacher. Den müssen wir nicht einladen. Der kommt einfach und gestaltet unser Leben oder Umstände, wie es ihm passt. Aber beim Herrn ist es wirklich anders, dass wir mit ihm uns gemeinsam auf den Weg machen. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass uns die Prüfungen des Herrn nicht unerwartet oder unvorbereitet treffen. Dieses Vorangehen und dieses Umwandeln kommt auch so schön raus in der Situation, wo Petrus den Herrn verleugnet, dass der Herr davor sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist wirklich, dass er uns nicht überfordert, sondern dass er uns wirklich in dem Maß, wie wir mit ihm vorangehen wollen, dann auch durchträgt und diese Umwandlung in uns wirkt, wenn wir es freiwillig ihm in die Hand geben.
Ein Teil der Überschrift von der Konferenz war ja unser vortrefflicher Wandel. Wie wird unser Wandel vortrefflich? Letzte Woche hatten wir gehört, es muss etwas, ein neues Leben in uns hineinkommen. Eine lebendige Hoffnung brauchen wir, sonst geht's nicht. Es ist kein vortrefflicher Wandel, der nur äußerlich eingeübt wird oder abgeschaut wird, sondern es muss innerlich was in uns verändert werden. Mit der Errettung der Seele geht's weiter. Der Herr will uns von innen her verändern. Er will unseren Wandel von innen neu machen, indem unsere Seele verändert. Manchmal fühlen wir uns ganz okay in unserer Seele. Manchmal fühlen wir uns sehr entmutigt, weil wir unsere Mangel sehen und denken, ach ja, könnte ich nicht sein wie der, könnte ich nicht das ein bisschen einfacher haben. Das sind so die Schwankungsbreiten der Seele. Aber der Herr will unsere Seele erretten. Der Herr will uns verändern, haben wir viele Verse hier, viele Anregungen. Und was mir auch gefallen hat, in all dem, was hier auch beschrieben wird, auch in der Bewährung, in der Prüfung, konnten die Geschwister, die der Petrus ermutigt und wir auch, doch jauchzen. Ja, jauchzen. Das war kein Jauchzen auf Befehl oder kein aufgesetztes Jauchzen, sondern das war, weil die Erfahrung des Herrn da ist, weil der Herr so nahe ist, gerade in solchen Situationen, die uns vielleicht nicht so schmecken und wo wir zum Herrn kommen können. Neulich saßen wir am Tisch und da hat mir jemand einen kleinen Hinweis gegeben, wo meine Seele noch Errettung brauchen könnte. Wie ist es? Wie geht es euch, wenn ihr so einen Hinweis bekommt? Ist es nötig und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so einfach? Aber es ist ja auch was, was man dem Herrn bringen kann. Und wenn der Herr dann nochmal den Hinweis gibt, dann weiß man auch, ja, es war schon auch der Herr, der den Hinweis gegeben hat. Und wir können zu ihm kommen und sagen, Herr, rette meine Seele. Herr, ich will nicht so bleiben. Herr, ich brauche Rettung. Und wir können ihn auch sagen, wie Vers 8, Herr, wir lieben dich. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, wir lieben den Herrn, wir lieben sein Wirken an uns, wir lieben seine wunderbare Errettung.
Doch, lob den Herrn. Ich genieße auch, dass Glaube und Errettung zusammengehen. Das ist so verknüpft in diesen Versen. Vers 5, die ihr aus Gottes Kraft durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Ja, Errettung ist durch Glauben. Und das ist am Anfang so. Und so geht es auch weiter. Dann in Vers 7, damit die Bewährung eures Glaubens, der Glaube wird bewährt. Wir üben weiter, wir setzen den Glauben ein. Und dann auch Vers 8, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und Vers 9, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seele. Und auch im Hebräerbrief ist es, wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben und die Seele gewinnen, heißt es dort. Wir haben jetzt in unserer Hausversammlung den Titusbrief angefangen und da heißt es auch gleich am Anfang, dass er ein Apostel ist nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Nicht, weil er sich besonders beauftragt fühlt, sondern nach dem Glauben. Und es ist nicht sein Glaube und nicht ein Spezialglaube und nicht eine Sondererkenntnis, sondern es ist der Glaube der Auserwählten Gottes. Und durch diesen Glauben kommt auch alles, was der Herr ist, in uns zur Wirklichkeit. Das hat der Petrus auch gelernt. Er weiß, wovon er hier schreibt. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Er hat ihn zwar gesehen nach der Auferstehung, aber er musste sich auch dran gewöhnen, weiterhin, dass der Herr nicht sichtbar ist und doch im Glauben da ist. Er hat gelernt, den Herrn nicht zu sehen und doch zu glauben. Und auch wie es hier heißt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ja, wir glauben dem Herrn und wir glauben dem Wort und das, was der Herr ist und das, was er im Wort ist, das wird durch den Glauben unsere Wirklichkeit.
Ja, ich wollte auch noch den Herrn bezeugen. Ich habe mir als Vorsatz, sage ich mal, aus der Konferenz mitgenommen, für meine Bundeswehrzeit, dass ich mehr den Herrn mit reinnehme oder dass ich an ihm dranbleibe. Im Moment ist es gar nicht so einfach, weil ich kaum Zeit habe. Also ich habe morgens 20, 30 Minuten bis zum Antreten und muss da sehr viel bis dahin noch machen. Aber ich habe mir das einfach so fest vorgenommen und ich habe jetzt der Zeit seitdem, dass ich morgens aufstehe und das Erste, was ich mache, ist, dass ich an mein Handy gehe und den Vers des Tages angucke. Dann bete ich und so starte ich den Tag. Es macht einfach so einen Riesenunterschied. Also ich habe Kameraden, die sagen mir um 4.50 Uhr, fragen die, warum ich so glücklich bin und wie ich so früh schon so viel Energie haben kann. Dieses den Herrn mit reinnehmen, das ist so kostbar. Auch wenn es vielleicht nicht viel ist, trotzdem am Herrn dran zu bleiben. Den Tag über einfach zu beten, mal zu sagen, Herr, ich liebe dich. Und vielleicht mal morgens kurz einfach den Tagesvers zu lesen. Es muss nicht immer so extrem viel sein. Es kann auch nicht immer so extrem viel sein. Aber einfach dran zu bleiben ist so kostbar. Das wollte ich noch bezeugen.
Spruch von der Konferenz, der lautete, Herr, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Und unser natürliches Wesen ist, ich will bleiben, wie ich bin und rühre mich bitte nicht an. Ja, störe meine Kreise nicht. Wir sind empfindlich, wenn es plötzlich sehr persönlich wird. Das sind so diese Erfahrungen. Aber so ist auch unser ganzes Leben. Wir bereiten uns auf eine Prüfung vor. 2 Monate, 3 Monate, halbes Jahr. Und jetzt wollen wir endlich so sein, wie wir sind. Oder wir haben viel zu tun und jetzt machen wir richtig Urlaub. Aber so ist beim Herrn nicht. Der Herr ist immer da. Der Herr bietet uns sein wunderbares neues Leben an, dass auch unsere Seele erneuert wird, umgewandelt wird. Jetzt nicht ein bloß moralisches Verhaltensänderung, sondern eine Durchdringung mit seinem Leben. Ist das nicht schön? Ist das nicht besser? Ich werde anders. Ja, und man kann es sehen, wie wir es auch gesehen haben in Timotheus, auf dass deine Änderung soll offenbar werden. Das wird offenbar, wenn wir uns an den Herrn halten und auch merken, er hat einen Plan mit mir. Er will meine Seele umwandeln. Und in diesen Tagen bin ich auf Literatur von uns gekommen. Das heißt, unser Rettergott. Unser Rettergott wurde heute schon erwähnt. Mit Bindestrich. Unser Rettergott. Wisst ihr, wir haben hier eine Konferenz gehabt, auch von Gemeindebrüdern, vor 23 Jahren. Und ich habe gelesen und dachte, Mann, ist das aktuell. Das geht wirklich die ganze Linie durch, von der Errettung bis zur Wiederkunft des Herrn. Und man kann viel lernen da drin, viel lesen und viel genießen. Also ich empfehle euch, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, das mal zu lesen. Wenn du 10 Seiten liest, dann hast du es in 14 Stunden gelesen. Aber es sind wirklich kostbare Stunden. Und wir haben hier noch einen Titel, die Errettung unserer Seele. Und dann haben wir noch eine Kurzform von unser Rettergott. Also wer keine Zeit hat, der nehme sich so ein kleines Heftchen, das ist eine Kurzfassung. Wir wollen kein Geld verdienen, aber ich werbe wirklich um diese Bücher. Es ist für die Errettung unserer Seele. Wir brauchen das und brauchen eine Vision auch davon, dass wir ständig in einem Prozess sind, auf den Herrn hin umgewandelt zu werden.
Ich möchte nur kurz noch einen Vers vorlesen, der mich seit Anfang des Jahres nicht mehr loslässt. Und den hat ein Bruder mal vorgelesen. Und er steht in Apostelgeschichte 14, 22. Und zwar waren das Barnabas und Paulus. Sie befestigten die Seelen der Jünger, ermutigten sie, im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und einfach dieses im Glauben zu bleiben, am Herrn zu bleiben, dieser Vers hat mich sehr ermutigt. Und auch der Vers in 1. Petrus 2, 25, wir sind zurückgekehrt zum Hirten und Aufseher unserer Seelen. Wir haben so einen guten Hirten, der auf unsere Seele aufpasst und sie stärkt und auch umwandelt.